Sie hören den Kurier.
Auch wenn es sich jetzt gerade dank den Eisheiligen nicht so anfühlt, aber der Sommer, er naht in großen Schritten. Und noch immer ist für viele nicht klar, wie und vor allem wo sie diesen Sommer verbringen werden. Zu Hause am Balkon, im Freibad oder schaffen wir es doch noch ans Meer? Wir loten heute die Urlaubsmöglichkeiten aus, reden mit dem Chef des österreichischen Reiseverbands über die Buchungslage und haben die Kollegen der Mallorca-Zeitung von der beliebten spanischen Ferieninsel angerufen. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Wie sich die Bewohner von Mallorca dort auf den Sommer vorbereiten, hören wir etwas später. Zuvor reden wir noch über den Fußball. Denn für die Bundesliga gibt es endlich grünes Licht von der Regierung. Gestern haben wir im Kurier bereits geschrieben, dass das Cupfinale am 30. Mai stattfinden soll. Ab 2. und 3. Juni sollen dann die Fußballvereine mit englischen Runden starten, um die Bundesliga im Sommer abzuschließen und noch einen Meister zu küren. Allerdings unter strengen Auflagen und ganz ohne Publikum vor Ort. Das hat heute Vizekanzler Werner Kogler in einer Pressekonferenz verkündet.
Die Möglichkeiten sind jetzt einmal da für die Geisterspiele. Das ist zwar jetzt kein charmantes Wort, aber ich glaube, was man vielleicht unterschätzt, ist, dass es ja auch eine Sehnsucht gibt, teilzuhaben, auch als Zuseherin oder Zuseher an dem, im besten Sinn des Wortes, Event, am Ereignis. Und ich glaube, auch dazu gibt es eine Sehnsucht, auch danach gibt es einen Durst.
Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat dann gesagt, dass man hier nicht nur eine Lösung für den Fußball gesucht habe, sondern auch für alle anderen Sportarten. Aber die Fußballer starten als Erste.
Ich bin froh darüber, dass die Bundesliga sozusagen vorangeht, dass das ein Pilot einmal ist. Und ich verstehe es so, dass wir durch die wissenschaftliche Begleitung beim Start der Bundesliga einfach viele Erkenntnisse auch für die anderen erhalten werden. Also es soll ein Schritt in Wirklichkeit zum Nutzen von allen sein.
Können wir nur hoffen, dass es auch ohne große Ansteckungen von Spielern abläuft. Denn in Deutschland gab es beim Zweitligisten Dynamo Dresden gleich 2 Corona-Fälle. Jetzt befindet sich die gesamte Mannschaft in 2-wöchiger Quarantäne. Die Spiele von Dynamo Dresden müssen daher nachgeholt werden. Die Saison in der 2. deutschen Bundesliga dürfte sich also verlängern, bevor sie überhaupt begonnen hat. Ja, und auch hier könnten wir einen langen Fußballsommer haben. Doch was machen wir sonst im Sommer? Beginnen wir mal in Österreich. Hier gibt es Unmut bei den Badbetreibern. Denn derzeit gelten für Bäder die gleichen Regeln wie für alle anderen Veranstaltungen. Das heißt, pro Besucher muss es 20 Quadratmeter Platz geben. Das bedeutet aber für viele Bäder, dass maximal ein Drittel der Badegäste rein darf. Und das ist wiederum für viele Betreiber nicht rentabel. Auch Hotelbetreiber haben strenge Auflagen. Und wir wissen noch immer nicht, wann die aufsperren. Dazu begrüße ich jetzt meine Kollegin Simone Höpke von der Wirtschaftsredaktion bei mir im Studio. Hallo Simone.
Hallo.
Simone, viele Menschen wollen jetzt uns kommen und bei uns in Österreich den Sommer verbringen. Und auch unsere Hotels wollen jetzt bald einmal aufsperren. Aber gibt es da schon einen genauen Termin, wann jetzt die Hotels aufsperren dürfen?
Ja, es gibt einen Termin, das ist der 29. Mai. Mhm. Allerdings gibt es noch viele offene Fragen zu Details, also wie schaut das aus beim Check-in, welche Abstände müssen gehalten werden, wie schaut es aus im Wellnessbereich, wie schaut es aus beim Frühstück und so weiter.
Ja, aber auf welche Verordnungen und Regeln kann man sich da einstellen, weil da gibt es ja so viel auch Kontakt unter den Gästen und mit dem Personal.
Genau, also es ist noch komplexer, als es in der Gastronomie ist. Und ja. In der Gastronomie haben wir ja schon die Regeln. In der Hotellerie sind sie noch ausständig. Also die Branche pocht darauf, dass sie diese Woche noch kommen müssen. Mhm. Weil sie brauchen ja ein bisschen Vorlaufzeit, um sich darauf einzustellen. Mhm. Um eben, keine Ahnung, beim Check-in vielleicht Plexiglasscheiben aufzustellen oder das Frühstücksbuffet anders zu arrangieren. Also da gibt es viele offene Punkte.
Jetzt haben wir gerade heute aktuell gehört, dass die Freibäderbetreiber sagen, mit den aktuellen Regeln ist ein Aufsperren für sie nicht möglich, denn da sind 20 Quadratmeter pro Person einzuplanen. Das ist dann relativ schnell vorbei mit dem Platz. Das müsste ja auch gelten für Hotels, die einen Pool oder einen Seezugang haben, oder?
Auch hier wird noch gestritten, also es wird noch lobbyiert, sagen wir es einmal so. Die Tourismuslobby gegen das Gesundheitsministerium, wenn man so möchte. Die Frage ist, der Abstand zu wen oder zu was? Also im Wasser soll es ja mehr Abstand geben als außerhalb des Wassers, auf der Liegewiese zum Beispiel. Und auch hier soll es eben unterschiedliche Regeln geben, ob die Liegen nebeneinander stehen oder hintereinander. Die Denke dahinter wäre, dass man sagt, man kann ja nicht mit den Zehen niesen und hintereinander braucht man weniger Abstand.
Bundeskanzler Sebastian Kurz hat zu Beginn der Krise ja gesagt, die uneingeschränkte Reisefreiheit wird es so lange nicht geben, solange es keine Impfung gibt. Aber dennoch wird es in Europa so eine Art Sommertourismus brauchen, denn viele Länder kommen sonst in wirtschaftliche Turbulenzen, oder?
Genau so ist es und genau um das geht es jetzt in den jetzigen Streitereien um die Grenzöffnungen. Jeder versucht natürlich ausländische Touristen anzusprechen, jeder versucht die Inländer zu mobilisieren, jeder versucht einfach halbwegs die Zahlen zu halten.
Und die EU möchte sich da auch einschalten und morgen dazu einen Beschluss fassen. Was wird da genau drinstehen?
Genau, also da geht es eigentlich um eine Empfehlung. Und zwar im Interesse der EU wäre es, wenn die Grenzen innerhalb der EU wieder öffnen, schrittweise, je nachdem, wie sich die Zahlen, die Corona-Zahlen, die infizierten Zahlen entwickeln. Sie möchten eben damit vorgreifen und möchten eben verhindern, dass es lauter bilaterale Abkommen gibt.
Das heißt, damit wäre auch ein Sommerurlaub am Meer für uns heuer möglich?
Wenn die Grenzen aufgehen, ja. Und wenn nicht, also es ist alles ein bisschen in der Schwebe, weil man nicht genau weiß, wie sich die Zahlen weiterentwickeln werden.
Simone, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Doch wollen die Menschen heuer überhaupt verreisen und ins Ausland? Wie sieht es mit den bestehenden Buchungen aus? Ich habe dazu den Präsidenten des österreichischen Reiseverbands, Josef Peterleitner, angerufen und gefragt, ob denn schon viele Menschen überhaupt einen Urlaub gebucht haben.
Es ist so, dass es ja bis zum Ausbruch des Coronavirus ungefähr 50% der Buchungen bereits getätigt worden sind für den Sommer 2020. Und viele, die die Reisen noch vor sich haben, warten ab, wie sich die Situation entwickelt. Das heißt, die Österreicher wollen reisen, nur sie können im Moment nicht, weil teilweise Reisewarnung ist. Oder wenn sie zurückkehren, dass sie teilweise in Quarantäne gehen müssen. Also das hindert das Ganze im Moment. Wir merken jetzt, dass in den letzten Tagen eine verstärkte Nachfrage, kann ich jetzt nach Griechenland reisen, weil ja in den Medien gestanden ist, ab 1. Juli kann man. Kann ich nach Kroatien reisen? Wie schaut es aus mit Mallorca? Das heißt also, die Nachfrage ist da. Das Problem im Moment ist, dass die Reisemöglichkeit im Moment noch nicht gegeben ist.
Und da sind Sie als Reisebüros auch darauf angewiesen, dass es Regelungen von der Politik gibt, weil solange es die nicht gibt, kann man nicht einen Urlaub guten Gewissens verkaufen sozusagen, oder?
Genau, also das ist zweiseitig. Auf der einen Seite die Regelung, also jetzt also der österreichischen Politik, hebe ich eine Reisewarnung auf, dass ich also wieder reisen kann in bestimmte Länder, ob das jetzt also Italien ist, ob das Kroatien ist, das Griechenland, Spanien, Frankreich, was auch immer, das zum einen. Und zum zweiten auch, wenn ich wieder zurückkehre, muss ich in Quarantäne gehen oder nicht? Weil wenn ich 2 Wochen in Quarantäne gehen muss, wird also keiner, der eine Woche Urlaub in einer Destination machen will, das in Anspruch nehmen. Und auf der anderen Seite natürlich auch in den einzelnen Destinationen, welche Leistungen stehen zur Verfügung? Wie kann ich einreisen? Welche Bedingungen muss ich erfüllen? Welche Leistungen werden angeboten? Zu welchem Preis auch? Also das sind noch Fragen, die geklärt werden müssen. Eines ist klar, die Reiseveranstalter sind bereit, die Reisebüros sind bereit, die Kunden zu beraten, Buchungen entgegenzunehmen und auch da zu sein, wenn es um Sicherheit geht.
Also die Reisebüros sind bereit, die Menschen wollen noch reisen, jetzt fehlt es nur noch an Regeln dafür. Herr Peterleitner, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Okay, also sagen wir mal, wir wollen heuer noch ans Meer. Da stellt sich natürlich die Frage, wie wir überhaupt dorthin kommen. Eine Möglichkeit wäre das Auto. Aber da sind wir darauf angewiesen, dass auch wirklich alle Grenzen offen sind. Wer etwa mit dem Auto nach Kroatien will, muss durch Slowenien oder mit Umwegen über Ungarn fahren. Gibt es keine gesamteuropäische Lösung, könnte das schwierig werden. Bliebe das Flugzeug. Einige Länder haben ja schon Luftbrücken angedacht, so will etwa Tschechien Flieger chartern, damit seine Bürger zum Urlaub nach Kroatien fliegen können. Doch wie sieht es hier mit der Ansteckungsgefahr aus? Denn das Coronavirus gibt es ja nach wie vor. Fragt man bei den Fluglinien nach, dann sagen die wenig überraschend, es ist gar nicht so hoch wie befürchtet. Denn die Luft wird von oben nach unten im Flugzeug eingeblasen, nicht etwa von vorne nach hinten wie beim Auto. Unten am Boden wird die Luft wieder abgesaugt und durch sogenannte HEPA-Filter gejagt. Diese Filter werden auch in OP-Sälen benutzt. Natürlich müssten auch Schutzmasken getragen werden, aber das muss man ja in den Öffis auch. Den Mittelsitz freizulassen ist laut Fluglinien nicht rentabel. Ein Restrisiko bleibt aber sicher, denn wenn die Menschen aufstehen und Richtung Toilette gehen, dann können sie das Virus so an andere weitergeben. Aber so einen engen Kontakt hat man auch in normalen Öffis. Steigt man dann aus dem Flieger, braucht man meist ein Hotelzimmer. Aber haben alle Hotels überhaupt schon offen? Also im Moment nicht. Auf Mallorca zum Beispiel dürfen seit Montag jetzt die ersten Hotels wieder aufsperren. Dennoch sind in Spanien viele Fragen offen und auch die Hotelbetreiber warten erstmal ab. Ich wollte es genau wissen, wie es auf Mallorca derzeit ausschaut und habe daher die Kollegen von der Mallorca-Zeitung angerufen. Am Telefon begrüße ich jetzt Frank Feldmeier. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Mallorca-Zeitung, eine deutschsprachige Wochenzeitung auf der Baleareninsel. Herr Feldmeier, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Ja, gerne. Hallo.
Herr Feldmeier, wie ist denn aktuell die Lage in Mallorca betreffend der Corona-Zahlen?
Also die Corona-Kurve ist inzwischen recht flach geworden. Aktuell wurde kein Corona-Toter mehr vermeldet für die vergangenen 24 Stunden. Es gab 3 offizielle Neuinfektionen, wobei wir natürlich wissen, dass es nur ein Teil ist von den tatsächlichen Ansteckungen. Und es ist eigentlich eine recht kontinuierliche Entwicklung über die letzten 2-3 Wochen, dass sich die Kurve sehr stark abgeflacht hat. Und gerade im Vergleich zu anderen Regionen in Spanien, speziell jetzt Madrid oder auch viele Gebiete in Katalonien, stehen die Balearen eigentlich ziemlich gut da.
Mhm. Welche Regeln gelten denn jetzt aktuell in Mallorca? Was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt?
Ja, das ist ein sehr weites und ein sehr kompliziertes Feld, was wir auch versuchen, unseren Lesern zu erklären. Also wir sind momentan in der sogenannten Phase 1. Es gibt insgesamt 4 Phasen von 0 bis 3. Und die Phase 1 hat heute am Montag begonnen. Und das ist jetzt eine allmähliche Lockerung des öffentlichen Lebens. Das heißt, aktuell ab heute dürfen Bars und Restaurants wieder öffnen, allerdings nur im Außenbereich und nur mit der Hälfte der Tische. Mhm. Kleine Läden dürfen wieder öffnen, auch mit begrenzten Kapazitäten und auch mit sehr strengen Hygienevorschriften. Schon seit anderthalb Wochen in Kraft sind Regelungen für Sport im Freien und für Spaziergänge, wobei es da strenge Regelungen zur Uhrzeit gibt, zumindest in den größeren Gemeinden. Also konkretes Beispiel, wer joggen gehen will, darf das nur machen, entweder morgen zwischen 6 und 10 Uhr oder am Abend zwischen 20 und 23 Uhr. Und so gibt es ganz viele Regeln und es gibt dann auch so manche Widersprüche oder sagen wir mal sehr feine Unterscheidungen, wo sich manchmal nicht so ganz der Sinn erschließt. Zum Beispiel darf man Sport machen, auch Wassersport, also man darf schwimmen gehen in den dafür vorgesehenen Uhrzeiten. Aber man darf zum Beispiel nicht baden und auch nicht sonnen. Und das ist natürlich dann eine diffizile Unterscheidung. Also wenn jetzt jemand da mit Surfbrett unterwegs ist, kann man ihm unterstellen, dass er Sport macht oder nicht. Und so gibt es eine ganze Reihe von schwierigen Fragen, die wir auch ständig versuchen für unsere Leser zu klären. Und vieles wird dann immer erst sehr kurzfristig oder auch im Nachhinein geklärt. Zum Beispiel, heute wurde jetzt dann festgeschrieben, dass jetzt bei der Höchstgrenze für die Gemeinden, für die, in denen keine Uhrzeiten gelten, dass da jetzt nicht die Großgemeinde ausschlaggebend ist, sondern der jeweilige Ortsteil, sofern da weniger als 5000 Personen leben. Also es ist alles sehr, sehr kompliziert.
Alles sehr, sehr kompliziert, sagen Sie, wahrscheinlich auch für die Hotels, weil die dürfen jetzt wieder öffnen, aber gibt es da überhaupt schon erste Gäste?
Also die Hotels dürfen seit heute offiziell öffnen, wobei die ganz überwiegende Zahl der Hotels erklärt hat, dass sie das erst machen werden, wahrscheinlich ab Juni. vor allem auch deswegen, weil im Moment gibt es ja noch eine sehr eingeschränkte Bewegungsfreiheit, bislang nur innerhalb der Provinz, also nur innerhalb der Balearen. Und es gibt quasi keine internationalen Gäste, es gibt auch keine spanischen Gäste. Und es gibt auch strenge Auflagen, also im Moment dürfen noch keine Gemeinschaftsräume genutzt werden, also wie Swimmingpool oder Speisesaal. Und das stellt natürlich die Hoteliers auch vor größere Herausforderungen. Wer da ein bisschen besser dasteht, sind die Landhotels. Die haben natürlich ein bisschen andere Installationen und zum Teil auch eine andere Zielgruppe. Mhm. Und bei denen gibt es ein bisschen mehr Zuversicht. Aber allgemein bei den Hoteliers ist noch eine sehr große Unsicherheit und eine sehr abwartende Haltung.
Das heißt, da braucht es wahrscheinlich auch noch mehr Präzision bei den Vorschriften auch wahrscheinlich. Aber wie schaut es denn jetzt aus, wenn Urlauber auf Mallorca kommen? Was erwartet einen da bei der Einreise? Muss man da Fieber messen? Muss man in Quarantäne?
Also im Moment kann im Prinzip noch kein Urlauber hierher kommen, weil ja die Grenzen noch geschlossen sind. Es gibt fast keine Flüge. Mhm. Und diejenigen, die hierher kommen dürfen, das sind dann jemand, der halt hier seinen Erstwohnsitz hat zum Beispiel, oder jemand, der einen Verwandten besuchen muss, der krank ist, oder andere wichtige Gründe. Diese Passagiere, bei denen wird auf jeden Fall Fieber gemessen. Und sie müssen auch ein Formular ausfüllen oder sie werden befragt zur möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus.
Mhm. Jetzt schauen wir ein wenig in die Zukunft. Mallorca lebt ja ganz stark vom Tourismus. Wie stark wäre denn Mallorca betroffen, wenn keine ausländischen Gäste mehr kommen dürften? Auch in der Sommersaison dann?
Also ganz klar, dass die Balearen in der Hinsicht spanienweit mit am stärksten betroffen sind in wirtschaftlicher Hinsicht. Weil natürlich der Tourismus eine ganz wichtige Säule ist der Balearenwirtschaft. Und der innerspanische Tourismus nur einen kleinen Teil davon ausmacht. Also von daher ist man hier ganz stark angewiesen darauf, dass auch ausländische Urlauber wieder kommen. Aber natürlich, und das wird stetig betont, dann auch nur unter den Umständen, dass es dann auch wirklich sicher ist. Und hier auf den Balearen, was man sich zugute hält, ist, dass man die Corona-Krise im Vergleich zu anderen Regionen ganz gut im Griff hat und dass man sich quasi dann so auch als eigentlich recht sichere Reisedestination ins Spiel bringen kann. Und von daher ist das schon mal ein Pluspunkt für die Zukunft, aber es ist natürlich noch eine ganz große Unsicherheit, wie es jetzt weitergeht. Aktuell soll jetzt am Mittwoch soll es ein Treffen geben, wo weiter entschieden wird, wie man auf europäischer Ebene weiter vorgeht. Also es wird immer wieder darauf verwiesen, dass es da einfach eine europäische Antwort auf diese Frage braucht, wie man die Mobilität wieder herstellt. Und die Balearenregierung ist auch speziell mit Deutschland oder auch mit großen Reiseveranstaltern im Gespräch, um zu schauen, dass man dann, wenn auch wieder innerhalb von Spanien Flugreisen möglich sind, dass es auch dann schon mit Deutschland auch wieder losgehen kann. Aber da sind noch ganz viele Fragezeichen, also da kann noch keiner ein Datum sagen.
Hat man da spezielle Vorlieben, dass man sagt, ja, man würde Deutsche zum Beispiel auf die Insel lassen, aber zum Beispiel Engländer oder Amerikaner jetzt nicht, weil man weiß, dass dort einfach die Lage noch viel stärker ist?
Also ich denke, das wird man weniger jetzt festmachen an ganzen Ländern, sondern speziell an Passagieren, dass halt dann jeder Passagier dann auch entsprechend kontrolliert werden muss. Mhm. Ist ganz klar, dass die Lage in Großbritannien jetzt weniger positiv als in Deutschland und von daher macht man sich sicherlich auch mit Deutschland größere Hoffnungen.
Mhm. Sie haben schon angesprochen, es gibt sehr viele Erst- oder Zweitwohnsitzer auf Mallorca, die aus Deutschland kommen. Auch aus Österreich gibt es da einige. Wie viele, wissen Sie, wie viele es das insgesamt sind und wie viel machen die aus?
Also es gibt da keine offizielle Zahlen. Das ist eine sehr oft gestellte Frage. Aber dadurch, dass quasi es gibt keine Meldepflicht in dem Sinne, dass Deutsche sich hier oder auch Österreicher oder Schweizer sich hier im jeweiligen Konsulat anmelden müssen. Das gibt es nicht. Man muss sich halt anmelden, wenn man hier seinen Erstwohnsitz verlegt. Und da gibt es einen gewissen Interpretationsspielraum. Und dabei spielen auch, ich sag mal, steuerliche Fragen eine Rolle. Also es ist nicht so attraktiv, seinen Steuererstwohnsitz in Spanien zu haben. Mhm. Von daher können wir davon ausgehen, dass die offiziellen Zahlen unter dem liegen, was tatsächlich der Fall ist. Also es gibt Schätzungen, dass 60.000 oder 70.000 Deutsche baleanweit hier zumindest 3 Monate im Jahr verbringen.
Das heißt, wenn die nicht kommen würden, das wäre schon ein herber Ausfall.
Also Ausfall, also die ersten Ausländer mit Zweitwohnsitz, die kommen ja wieder. Die Frage ist halt nur, wann sie wieder kommen dürfen.
Genau wann.
Mhm. Im Moment ist auch den Spaniern noch untersagt, ihren Zweitwohnsitz aufzusuchen. Das wird auch erst seit heute gelockert und man darf zumindest jetzt innerhalb der eigenen Provinz den Zweitwohnsitz aufsuchen, wenn die Region auch schon in Phase 1 ist. Und aber nur nicht außerhalb der Provinz. Von daher ist das einfach jetzt noch eine Vorsichtsmaßnahme, aber das ist ja eine Frage der Zeit und dann können die Deutschen, Schweizer und Österreicher auch wieder ihren Zweitwohnsitz hier aufsuchen.
Mhm. Und viele würden eben gerne an den Strand gehen, aber kann man sich da schon vorstellen, wie das aussehen wird? Auch dann, auch im Hochsommer wird es ja weiter vielleicht Maskenpflicht geben. Muss man Abstand halten am Strand? Wie wird das dann eingeteilt werden? Gibt es da schon irgendwie konkretere Überlegungen dazu?
Also es gibt Studien, die prüfen, was für eine Infektionsgefahr am Strand bestehen dürfte. Und das klingt erstmal nicht so schlecht. Also wenn man das zusammenfasst, kann man vielleicht sagen, dass auch am Strand das Wichtigste ist der Abstand, dass eben dann nicht Handtuch an Handtuch liegt. Und aber dass im Prinzip durch das Meerwasser jetzt keine erhöhte Infektionsgefahr besteht, eher im Gegenteil, durch den Salzgehalt. Und auch das Sonnenlicht ist auch eher positiv, aber es steht und fällt alles mit dem Sicherheitsabstand. Also das ist halt dann die Frage, wie man dann konkret die Belegung des Strandes limitiert und das dann auch reguliert. Aber das ist noch offen. Mhm. Da kann man noch nichts dazu sagen.
Herr Feldmeier, Sie leben ja schon länger auf der Insel. Wie ist denn jetzt so die Stimmung? Wie haben Sie das in den letzten Monaten miterlebt? Und jetzt auch, wie wird in die Zukunft geschaut? Ist da viel Positives dabei oder ist da die Angst wieder vor einer zweiten Welle gegeben?
Also zunächst, was total auffällt im Vergleich jetzt gerade mit Deutschland, dass die ganzen Maßnahmen zum Lockdown sehr viel stärker akzeptiert werden, obwohl sie sehr viel stärker in die persönlichen Freiheitsrechte eingreifen. Also hier waren ja die Leute quasi 6 Wochen lang im Prinzip zu Hause, mit einer strengen Ausgangssperre, mit nur sehr wenigen Ausnahmen, die auch streng kontrolliert wurden. Also im Vergleich zu Deutschland ein sehr, sehr striktes Vorgehen. Aber hier gab es keinerlei Demonstration oder es gibt auch keine Debatte und auch keine, gut, Verschwörungstheorien gibt es natürlich immer, aber jetzt in sehr viel schwächerem Maße als in Deutschland. Also von daher ist da sehr viel mehr Akzeptanz und auch mehr Solidarität zu spüren, ist mein Eindruck. Aber jetzt natürlich auch eine große Erleichterung, dass nach und nach das gelockert wird und auch eine gewisse Anspannung in den Regionen in Spanien, die jetzt noch in der Phase 0 sind, wie zum Beispiel in Madrid. Und natürlich trägt dazu wahrscheinlich auch bei, dass einfach die Zahl der Toten in Spanien sehr viel höher und sehr viel schneller angestiegen ist als in Deutschland, also zumindest im Blick auf Gesamtspanien. Mhm. Wo dann natürlich, denke ich, auch sehr viel mehr verstanden haben, wie wichtig es war, dass diese Maßnahmen dann auch zu ergreifen. Und in Deutschland ist es vielleicht so, dass dann dadurch, dass durch die Präventionsmaßnahmen schlimme Dinge verhindert wurden, die gerade auch deswegen jetzt auch stärker in Frage gestellt werden, ist mein Eindruck.
Mhm. Und die Bewohner blicken eher positiv jetzt auch in die Zukunft? Also die glauben daran, dass der Tourismus wieder in die Höhe fährt und dass wir einen schönen Sommer haben werden?
Ja, also ich glaube, die Menschen beschäftigt jetzt weniger schöner Sommer, sondern einfach die wirtschaftlichen Sorgen. Also es gibt, obwohl jetzt die spanische Regierung wirklich große Hilfspakete aufgelegt hat, muss man davon ausgehen, dass es sehr viele Menschen schon stark treffen wird, die dann auch in die Armut abrutschen und die dann auch nicht ausreichend durch ein soziales Netz aufgefangen werden. Ganz viele Menschen, die im Tourismus oder auch in den Branchen arbeiten, die vom Tourismus abhängen. Und also von daher gibt es schon eine große Sorge. Aber Spanien wurde ja auch durch die Wirtschaftskrise 2008, 2009 auch sehr stark getroffen. Und von daher hat man da auch schon Erfahrung und ist schon, glaube ich, ein Gefühl da, dass man anpacken will. Aber auch schon Bewusstsein, dass auf Spanien schon sehr schwere Zeiten zukommen.
Also sehr schwere Zeiten, aber dennoch anpacken. Herr Feldmeier, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Auch die USA sind ein beliebtes Urlaubsland der Österreicher. Aber im Moment ist von einem Besuch dort eher abzuraten. Und das liegt einerseits am Coronavirus, der dort weltweit die meisten Todesopfer fordert, aber auch an einem Präsidenten, der zunehmend gereizt wirkt und von dem man nicht weiß, was ihm als nächstes einfällt. Zuletzt attackierte Donald Trump eine chinesischstämmige Journalistin und brach dann die Pressekonferenz ab.
I've said many times that the U.S. is doing far better than any other country when it comes to testing.
Yes.
Why does that matter? Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day?
Well, they're losing their lives everywhere in the world, and maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please.
What, sir, why are you saying that to me specifically?
I'm telling you, I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question
That's
like that.
That's not a nasty question.
Please go ahead.
Why does it matter?
Okay, anybody else? Please, go ahead in the back, please.
I have two questions.
No, it's okay.
But we'll you pointed to me. I have two questions, Mr.
Next.
President.
Next, please.
But you called on me.
I did, and you didn't respond, and now I'm calling on the young lady in the back, please.
I just wanted to let my colleague finish, okay. But can I ask you
Ladies and gentlemen,
please?
Thank you very much. Appreciate it. Thank you very much.
Dazu passt auch der Tweet des Tages von Armin Wolf. Er schreibt, es ist in einem Ausmaß unangenehm anzusehen, wie sich der Mann benimmt. Es rollt einem die Zehennägel auf. Eigentlich sollte das gesamte White House Press Corps seine Auftritte boykottieren. Niemand muss sich so behandeln lassen. Man könnte auch sagen, Trump ist reif für die Insel. Es muss ja nicht gleich eine in Europa sein.
Ich bin reif für die Insel. Ich bin reif.
Das war's für heute von mir. Einen schönen Abend noch. Wenn ihr Anregungen und auch Fragen zu diesem Podcast habt, dann meldet uns doch. Unter daily@kurier.at sind wir für euch erreichbar. Bitte abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt.